Mein Name ist Stefan Runge, ich bin 58 Jahre alt, bin geborener Düsseldorfer, lebe aber seit über 30 Jahren sehr gerne in Köln. Es hat mich hierhin verschlagen, weil ich nach dem Schauspielstudium, was ich in Bochum absolviert habe, einen Ort gesucht habe, wo ich Musik machen konnte. Ich habe immer leidenschaftlich gerne Musik gemacht und auch durch die Medien, also ins TV, Radio und so weiter, Kontakte haben konnte. Und das war in Köln gut möglich. Ich habe da als Sprecher gearbeitet, als oftmals im Fernsehen war ich zu sehen. Und Köln ist mittlerweile meine erste Heimat. Ich wohne direkt im Belgischen Viertel und den Kulturbunker kannte ich bis 2005 gar nicht. Ich bin ja einer der Menschen der ersten Stunde der Rosa-Sitzung, die 1995 von Hella von Sinn und einigen anderen gegründet wurde. Und was damals eigentlich ein wichtiger Schritt war, weil Homosexualität im Karneval war absolut nicht akzeptiert. Damals, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 1996 oder 97 noch, musste in Wesseling ein Prinz zurücktreten, als er rauskam, dass er schwul ist. Also es war schon was sehr Besonderes, um dann in der Zeit schwul-lesbischen Karneval zu machen, damals im Gloria-Theater. Dann noch 3 Jahre Anfang der 2000er im Limelight vor den Toren Kölns. Und dann haben wir uns von unserem Veranstalter getrennt, der aber die Namensrechte hatte. Und dann haben wir gesagt, wir wollen trotzdem weitermachen, müssen halt erstmal kleiner weitermachen. Wo gibt's Räumlichkeiten? Und so haben wir gesagt, wir nennen das jetzt Röschensitzung, also die kleine Rosa-Sitzung. Und der zweite Ort, den wir uns angeschaut haben, war der Kulturbunker. Ich kannte den bis dahin gar nicht. Ja, und dann haben wir da angefangen. Die wollten uns da eine neue Heimat geben. Und über die Jahre hat sich das wirklich zu einer Heimat für uns entwickelt. Ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir woanders spielen, weil das eigentlich für uns der perfekte Ort ist. Inhaltlich ist es erstmal so, dass die Bühne klasse ist. Es ist im Grunde eine Guckgastenbühne. Das heißt, das ist wie ein kleines Theater, aber mit 300 Plätzen drin. Man kann wunderbar dort Theater spielen. Das heißt, die Leute hören einem zu, selbst wenn man eine Sitzung macht, wo Leute auch zum Feiern hinkommen. Und so können wir auch um 12 Uhr nachts, wenn die Leute schon auch einigermaßen angetrunken sind, immer noch eine Pantomimennummer machen, wo der Saal absolut still ist. Zweiter Vorteil ist, dass direkt ja unter dem Saal, der im zweiten Stock ist, ist ein ganz interessantes Gebäude, sollte man sich auch mal so anschauen, ein alter Hochbunker. Unter diesem zweiten Stock ist im ersten Stock eine Galerie, also auf derselben Grundfläche wie der Saal, große Räumlichkeiten, wo wir die ganzen Leute, wir sind circa 50 Leute mit den Tanzgruppen und Gästen, die wir haben am Abend, also wunderbarer Ort, eben auch eine größere Künstleranzahl unterzubringen. Und was für uns der größte Vorteil ist, dann auch noch, ist, dass wir schon circa 5 Wochen vorher diese Galerie anmieten im ersten Stock, sodass wir dort unser immer sehr aufwendiges Bühnenbild schon vorproduzieren können, bevor wir es dann auf der Bühne aufbauen. Das ist ein großer Mitgrund, dass es erschwinglich für uns ist. Und es ist eben auch kein kommerzieller und deswegen eigentlich auch kein konventioneller Ort, sodass man da auch vieles Neues ausprobieren kann. Und ganz wichtig mir zu sagen ist, dass ich erinnere mich jetzt 2005, als wir dann gesagt haben, ja, das ist ja der einzige Ort, wo wir hin können. Ist das denn so sicher da? Mülheim hatte erstmal für uns keinen guten Ruf. Und wir gedacht haben, okay, unsere Gäste kommen, wenn sie nicht mit dem Auto kommen, kommen sie mit der Bahn, müssen von Sparstraße, die Ecke war damals noch völlig unbeleuchtet da hinten. Und dann nochmal 2 Minuten durch einen dunklen Toreingang zum Bunker laufen. Aber wir haben in den ganzen 16 Jahren nicht einmal vor unserer Türe irgendwelche Schwierigkeiten gehabt mit irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Vorfällen und auch nicht von Gästen gehört, dass sie es an der von Sparstraße hatten. Und so hat sich auch mein Vorurteil Mülheim sehr gewandelt seitdem, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen kommen ja sehr verkleidet zu uns und dann auch manchmal sehr schrill verkleidet. Und das, was ich da befürchtet habe in Mülheim, ist überhaupt nicht eingetreten. Und dann war natürlich ein großer Ausländeranteil, dann durchaus Mülheim nicht gerade der finanzstärkste Stadtteil, wo man dann durchaus das Vorurteil hat, okay, da kann es dann eher abgehen. Ist in dem Fall zum Glück noch nie eingetreten und eigentlich könnte ich mehr Schiss haben, auf dem Ring spazieren zu gehen als dort. Ja, ich habe das selber schon erlebt, dass ich von Migranten oder zumindest Südländern in Köln auf dem Ring durchaus angepöbelt wurde. Von daher kommt das, glaube ich, auch nicht so von ungefähr, dass jetzt Schwule durchaus auch mehr Angst haben, vielleicht eben in Stadtteile zu gehen, wo der Migrantenanteil höher ist. Wobei das eben auch nicht immer zutrifft. Vielleicht sind dann auch gerade auf dem Ring die Migranten, die dann viel getrunken haben und ihre Aggressionen rauslassen wollen, wie alle Leute, die auf dem Ring sind, dann meistens mehr getrunken haben. Und Das ist ja jetzt schon viele Jahre her und ich kannte schon das E-Werk. Aber das ist ja nicht Mülheim, ist ja ein Gewerbegebiet, das gehört zu Mülheim. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, zum Beispiel auf der Kolbstraße erst ein paar Jahre nach Beginn der Röschensitzung gewesen. Also da hatte ich in der Röschensitzung eine Rolle, wo ich den Glöckler gespielt habe, den Modedesigner, der ja diesen ganz extremen Bart hat. Und ich habe vergeblich in Köln einen Friseur gesucht, der mir den Bart schneidet. Und deutsche Friseure machen das nicht. Ich weiß nicht, die Türken machen das höchstwahrscheinlich so unter der Hand, weil da gibt es so eine Friseurordnung. Und da bin ich auf die Kolbstraße immer gegangen und habe da immer vor der Sitzung nochmal den Bart schön machen lassen. Aber das machen nicht so viele. Jetzt gibt es, das ist schon ein paar Jahre her, jetzt gibt es ja an jeder Ecke einen Barbershop, da ist es einfacher. Und ich hatte gar kein Verhältnis zum Mülheim. Es hatte immer keinen guten Ruf und es sieht an den meisten Ecken, wenn man nicht genau hinguckt, auch nicht wunderschön aus. Gerade da, wo der Bunker steht, dieser riesige Platz mit diesem alten Kasten. Und es wird einfach interessanter, wenn man genauer hinguckt und auch so ein bisschen die Geschichte nochmal sich vergegenwärtigt. Man guckt, glaube ich, immer anders auf einen Ort, wo man öfters ist und sein muss oder dann auch mit der Zeit gerne sein will. Das sind einfach so alltägliche Sachen. Zum Beispiel findet ja immer zweimal die Woche auf dem Platz vor dem Bunker der Markt statt. Und gerade unsere Bühnenbildner haben uns ganz tolle Sachen immer für das Bühnenbild oder für die Requisite von diesem Markt besorgt, wo ich vorher gar nicht wusste, dass es sowas auf dem Markt gibt. In diesem Jahr waren das so wunderbare kristallartige Glasleuchter, wo Teelichter reinkommen, die absolut edel aussehen, sodass wir die in unserem Bühnenbild, was dieses Jahr ein kleiner Pariser Platz war, in das Café stellen konnten und das noch edler aussah. Und die holen dann oftmals Tücher oder irgendwelchen Schmuck, der dort preiswert auf diesem Markt angeboten wird. Und das ist eigentlich auch interessant, mal einfach über diesen Markt zu schlendern. Die Vorteile abgebaut habe ich definitiv, einfach weil ich Mülheim mittlerweile kenne und auch das schätze, was dort an Kultur stattfindet. Also einmal im Kulturbunker, wo er, wenn wir dort sind, wir auch auf andere Gruppen treffen. Zum Beispiel gibt es da sonntags eine Gruppe von schwarzen Christen, die dort immer im Saal ihre Messe oder ihre Zeremonien feiern machen. Dann habe ich mal gesehen, weiß nicht, ob es die Gruppe noch gibt, gab es eine Zeit lang eine Gruppe, die sich dort im Seminarium getroffen hat von Transsexuellen. Was, bevor ich dachte, hier in Mülheim treffen sich Transsexuelle, fand ich hochinteressant. Also einfach so auf andere Menschen zu treffen, die sich aus ganz anderen Beweggründen zusammentun und eben gerade im Kulturbunker auch einen Ort finden, wo sie das können. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Orte. Natürlich lernt man die Mitarbeiter des Kulturbunkers besser kennen und die kommen auch zu unseren Sitzungen, wenn sie Zeit haben. Und da lernt man auch andere Menschen kennen oder auch so die Menschen, die dann ab und an in dem Kubus, das ist das Café des Kulturbunkers, Veranstaltungen machen. Die lernt man dann natürlich kennen, weil man sich mit denen einigen muss. Wie machen wir das mit dem Einlass? Die müssen dann zu beiden Veranstaltungen die Leute reinlassen. Also die Atmosphäre im Kulturbunker ist erstmal eine nicht kommerzielle. Man kann da lange sein, ohne viel Geld auszugeben, außer man musste jetzt einen Eintritt bezahlen, der meistens auch nicht so teuer ist, wie das woanders ist. Und die sonstige Atmosphäre des Ganzen ist unheimlich abhängig von den Leuten, die es organisieren. Ob wir nun die Röschensitzung machen oder im Café eine Veranstaltung stattfindet, wie dekoriert wird, wie die Leute auf einen zukommen. Weil die Räumlichkeiten an sich, die dürfen ja auch gar nicht mehr umgebaut werden, steht ja unter Denkmalschutz, die sind schon ein bisschen karg. Aber wenn man sich dann darauf einlässt und wie gesagt die Veranstaltung mit Liebe gemacht worden ist, dann ist es einfach sehr schön da zu sein. Und ich finde das Café auch sehr einen angenehmen Ort, um eine Lesung oder ein kleines Konzert, was da auch öfter stattfindet, sich anzuschauen. Also wir als Röschensitzung spüren das Unkommerzielle vom Kulturbunker direkt auch, jetzt auch über die Jahre, wo das wirklich auch so ein Gefühl von Heimat und Familie ist. Wenn ich dann im Herbst das erste Mal wieder hinkomme, um die neuen Verträge für die nächste Session zu unterschreiben, ist ein bisschen wie Family, die man lange nicht gesehen hat. Weil es sind ja immer dieselben Leute, die im Büro sind, die einen dann betreuen oder Ansprechpartner sind. Also mittlerweile ist es wie nach Hause kommen und nicht wie, oh, ich muss jetzt wieder hier einen Vertrag unterschreiben und das drückt mich jetzt dann, weil da so viele Forderungen noch mit dranhängen. Das ist natürlich, gibt es natürlich auch Dinge, die wir erfüllen müssen als Gast und die wir natürlich auch bezahlen müssen, aber das ist alles im Rahmen und es ist sehr zwischenmenschlich angenehm.